ich habe doch die Verantwortung dafür, dass ich versuche, dass es jetzt meinem Umfeld gut geht und dass es auch zukünftig dem direkten Umfeld gut geht, dem Umfeld, das weiter weg ist, und dass wir gucken müssen, dass wir das Ruder noch rumreißen, dass wir uns dazu bekennen, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat und dass wir das verändern müssen.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. In diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht. Dies sind nur einige der Themen, die in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprochen und beleuchtet werden sollen. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge spreche ich mit Barbara Holz, Geschäftsführerin von Gruberfolien in Straubing, über zwei spannende Themen. Im ersten Gespräch geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen darüber sprechen, wie eine sinnvolle und konsequente Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Unternehmensführung gelingt und warum es auch wichtig ist, dass die Unternehmen mit diesem Thema in die Sichtbarkeit gehen. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, als Unternehmerin Haltung zu zeigen und welche Chancen und Risiken es mit sich bringt, wenn man das tut. Wir sprechen auch darüber, wie Nachhaltigkeit zum Prinzip unternehmerischen Handelns werden kann und welche Innovationen daraus entstehen und warum gerade im Mittelstand Mut, Haltung und Konsequenz gefragt sind. Ich freue mich sehr, dass Barbara Holz sich heute die Zeit genommen hat für unser Gespräch und ich sage einen schönen guten Morgen, Frau Holz, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in Straubing zu Gast sein darf.
Guten Morgen, lieber Herr Schmidt. Ich freue mich auch und ich bin gespannt auf die nächsten Minuten und freue mich sehr auf das Gespräch.
Das tue ich auch, Frau Holz, und um ins Gespräch reinzukommen, würde ich Sie zu Beginn bitten, sagen Sie am Anfang vielleicht einfach mal zwei, drei Sätze zu sich, gerne auch zum Unternehmen. Ich bin sicher, der ein oder andere meiner Hörer wird Sie vielleicht schon kennen von LinkedIn oder aus anderem Zusammenhang, aber ich glaube, es ist gut, wenn Sie noch mal ein bisschen was zu sich sagen und gerne auch ein paar Sätze zum Unternehmen.
Ja, also mein Name ist ja jetzt schon bekannt. Ich bin 43 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind 5 und 7, also noch ein bisschen kleiner, und leite zusammen mit meiner Schwester Elisabeth unser Familienunternehmen. Mhm. Es gibt uns jetzt seit 50 Jahren und wir fertigen im wunderbaren Niederbayern flexible Verpackungen aus Kunststofffolie und auch aus Papier. Und das machen wir mit ganz begeisterten Grubis, wie wir sie nennen. Da haben wir auch 50, also wir haben uns so Zahlen überlegt, die man sich gut merken kann. Mhm. Und ja.
Wir werden im zweiten Teil des Gesprächs, Frau Holz, da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich allein die Konstellation Unternehmensführung mit der Schwester gemeinsam spannend finde. Mir auch vorstellen könnte, dass das manchmal vielleicht auch spezielle Herausforderungen bereithält. Dann haben Sie die Grubis angesprochen, da wollen wir auch im zweiten Teil drüber sprechen, weil ich auch gelesen habe, dass Sie eine wirklich, ich glaube, enorm hohe Anzahl an weiblichen Mitarbeiterinnen im Unternehmen haben. Ich habe irgendwo gelesen, über 50% der Belegschaft seien weiblich.
Nee, es sind 75%.
Also ganz viele Themen, die wir im zweiten Teil des Gesprächs beleuchten wollen. Im ersten Teil des Gesprächs wollen wir uns aber zum Thema Nachhaltigkeit austauschen. Ein Thema, was Ihnen erkennbar wichtig ist. Nur eine kleine Anekdote. Es wird einem auch deutlich, wenn man hier ins Büro läuft. Ich kam rein, musste nach der Anreise noch mal kurz austreten und man erkennt schon auf der Toilette, so blöd das klingt, dass Nachhaltigkeit hier ein Thema ist, weil sie dort keine Einweghandtücher finden, sondern Mehrweghandtücher. Wahrscheinlich auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Deswegen, was war der Auslöser vielleicht auch, Frau Holz, das Thema Nachhaltigkeit so konsequent in die Kommunikation und auch in das Zentrum des Handelns Ihres Unternehmens zu stellen? Ja, vielleicht können Sie da ein paar Sätze dazu sagen.
Also da gibt es eigentlich zwei Auslöser. Das erste waren tatsächlich, ja, es ist so zusammengefallen, die Geburt, also muss ich auch dazu sagen, meine Schwester und ich haben, das ist Zufall, Kinder im gleichen Alter. Mhm. Und als unsere Söhne geboren wurden, das war 2017, war ja die Fridays for Future-Bewegung, kam ja immer mehr ins Rollen. Und das war so ein Momentum, wo wir so mehr begonnen haben, uns ja eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit an sich, Enkeltauglichkeit, Verantwortung auseinandergesetzt haben. Und der zweite Punkt war natürlich einfach dieses wachsende Plastic-Bashing. Ja, wenn man dann die Bilder der Schildkröte mit irgendeinem Plastikteil um den Kopf etc., die man dann sieht. Und das waren so zwei Punkte, wo wir uns dann gedacht haben, Mensch, ja, wir sind eigentlich Teil eines Problems und es fühlt sich nicht so gut an. Wir möchten eigentlich Teil einer Lösung sein. Und wir haben dann langsam begonnen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben dann relativ schnell gemerkt, dass das ein Fass ohne Boden ist, dass wir uns sehr lange eigentlich mit dem Thema beschäftigen müssten und dann wahrscheinlich nicht wissen, schlagen wir die richtige Richtung ein oder nicht, und haben uns dann mit einer Agentur zusammengetan. Das ist die Agentur 2020, die sich ganz konkret als Dienstleister für Unternehmen sieht. Und da finden sich diverse ExpertInnen zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema, keine Ahnung, Lieferkette, Klimastrategie, Kompensation. Und zu denen haben wir gesagt, hey, könnt ihr uns helfen oder wollt ihr uns helfen? Und das war eigentlich so der Startpunkt, das Thema Nachhaltigkeit ganz konkret ins Unternehmen zu bringen.
Das heißt, die Geburt der Kinder war ein Stück weit so ein Wendepunkt, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Und gab es dann im Verlauf der Zeit noch irgendwelche Ereignisse, die dann vielleicht das Thema auch nochmal beschleunigt haben, wo man dann auch für sich nochmal gespürt hat in der Unternehmerrolle, und jetzt muss ich da nochmal einen Gang zulegen? Oder ist das eigentlich konsequent dann beständig weiter gewachsen im Verlauf der Jahre?
Ein einschlagendes Momentum fällt mir jetzt ehrlicherweise nicht ein. Es hat sich dann einfach bestätigt, dass es notwendig ist und wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gar nicht so sehr aus Kundenperspektive, eher weniger, aber einfach aus der Verantwortung heraus, dass es so, wie wir es bisher gemacht haben, besser geht und dass es schon sinnvoll ist, da mal genauer hinzuschauen.
Jetzt erlebe ich immer wieder bei dem Thema, wenn Unternehmen sich dem Thema ernsthaft widmen, dass es Widerstände gibt. Von innen, von außen, ja, weil man verändert ein Stück weit vielleicht ja auch Verhaltensweisen, Produktsortimente, Marktauftritt. Wo haben Sie bei dem Thema, und wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf dem Weg, den Sie ja jetzt schon seit dann jetzt doch einer relativ langen Zeit zurücklegen, wo haben Sie die größten Widerstände da ausgemacht und wo sind vielleicht auch heute noch die größten Widerstände?
Also natürlich gibt es interne und externe Widerstände. Die internen Widerstände, da möchte ich eigentlich gar nicht von Widerstand sprechen, sondern einfach von, Skepsis, Neuerungen gegenüber. Veränderung ist ja bei jedem Thema schwierig. Aber dadurch, dass meine Schwester und ich ja im Endeffekt das von oben nach unten, ja, ich will nicht sagen durchgedrückt haben, aber einfach klar gemacht haben, dass uns das Thema wichtig ist, dass das Thema auch nicht zur Diskussion steht und dass wir uns jetzt eben in den nächsten Jahren damit beschäftigen werden, wich diese Skepsis relativ schnell. Wir haben ein ganz tolles Team an Führungskräften, die dem Thema super aufgeschlossen sind. Es kamen teilweise auch neue Führungskräfte dazu, die für dieses Thema auch brennen und da Lust drauf haben. Und wenn du dann ein Team hast, das gemeinsam in die gleiche Richtung denkt und geht, dann ist der Widerstand eigentlich relativ schnell weggewischt.
Zeigt aber auch, dass es ein zentraler Punkt ist, dass es von oben mit aller Konsequenz und Entschiedenheit auch vorgelebt wird.
Ja, also absolut. Ich meine, wenn man dann merkt, ehrlicherweise, also jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, Politik. Das
schwieriges Thema.
Das sieht man ja jetzt auch, wenn ich einfach merke, es ist ja egal, worum es geht. Ich nehme jetzt mal Energiewende. Da oben sitzt jemand, dem das Thema Energiewende total egal ist und die Person treibt eine andere Agenda. Ja, wieso soll ich da mitmachen? Wieso soll ich dann mich anstrengen? Also ich denke schon, dass es wichtig ist, den Weg vorzugeben und auch zu erklären, warum das wichtig ist.
Sie haben es angesprochen, ich sage mal so ein bisschen die Skepsis gegenüber Veränderung. Ich will noch mal bei einem anderen Punkt bleiben, nämlich die von der Kundenseite betrachtet her. Meine Beobachtung ist, also jeder ruft nach nachhaltigen Lösungen. Die Konsequenz, die häufig vielleicht auch einen höheren Aufwand in der Verarbeitung bedeutet oder gegebenenfalls auch höhere Kosten, da lässt die Begeisterung nach meiner Beobachtung dann relativ zügig zu. Also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Nachhaltig, aber bitte ohne mehr Kosten und mehr Aufwand. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf sozusagen die wirtschaftlichen Ziele einer Unternehmung, weil am Ende ist es auch wichtig, als Unternehmung wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um Arbeitsplätze zu sichern. Wie gehen Sie mit diesem in Anführungsstrichen eventuellen Zielkonflikt auch um, dass es auf der einen Seite den Nachhaltigkeitsanspruch gibt, den Sie sehr entschlossen leben und versuchen umzusetzen und auf der anderen Seite natürlich auch den wirtschaftlichen Zielen, die Sie als Unternehmen zwangsläufig haben müssen?
Also vielleicht zuerst, wir teilen die Beobachtung.
Da bin ich froh, dass ich da nicht der Einzige bin.
Es ist tatsächlich so, es gibt bei uns einige wenige oder gab, es ändert sich jetzt, aber es gab einige wenige Leuchtturmunternehmen, die tatsächlich intrinsisch motiviert auch das Thema schon frühzeitig angegangen sind. Das ist aber der geringere Prozentsatz. Die Mehrheit, sind wir wieder beim Change, möchte nichts ändern, solange es nicht notwendig ist. Wir liefern sehr viel in stark regulierte Bereiche, also Medizintechnik, Pharma, Diagnostik, wo natürlich auch hohe Kosten dahinter stecken, wenn ich eine validierte, eingeführte Verpackung verändern muss. Und solange der Druck von außen nicht da ist, wird sich da auch nichts ändern. Das ist ganz klar so. Wir haben für uns selber, wir haben eine Agenda bis 2036, haben für uns einfach dieses Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie verankert und haben uns Ziele gesetzt, was den Materialeinsatz betrifft.
85% hatte ich irgendwo gelesen, sollte rezyklierbar sein. Ist die Zahl richtig oder?
Wir verarbeiten ja jetzt aktuell noch sehr viel Verbund, auch mit Aluminium, weil wir eben auch in so stark regulierte Branchen liefern, die bisher eben dem Pfad gefolgt sind, ich brauche die höchste Sicherheit. Und das war halt bisher mal der Aluverbund. Und wir haben für uns einfach so Etappenziele definiert, auf welchen wir einfach diese nicht recyclingfähigen Aluverbunde substituieren wollen durch Alternativen und haben eine Strategie entwickelt oder für uns einfach mal, das war damals noch 2020, so ein bisschen ins Blaue geplant, welche Materialien wir einsetzen wollen. Das ändert sich natürlich stark, weil sich jetzt auch der Markt stärker bewegt. Was die Substitution der Materialien betrifft, durch Monomaterialien, jetzt auch stark durch Papier, sind wir auf einem guten Wege, was unser Angebot betrifft. Aber wir merken schon auch, dass wir langsamer sind, als wir uns das wünschen, weil eben die Wechselwilligkeit bei unseren Kunden, ja, würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen offensiver ist. Und wie Sie es gesagt haben, es muss uns auch wirtschaftlich gut gehen. Also wir werden niemanden aus unserer Kundschaft skippen, der weiter am Aluverbund festhält. Wir werden halt unsere Ziele wahrscheinlich etwas später erreichen. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, das ist eine Strategie, die wir haben. Die wird nie ganz aufgehen oder so, wie man sich das überlegt. Uns ist wichtig, dass wir Alternativen anbieten können, dass wir gute Beratung liefern können, dass wir uns auskennen mit dem, was so aktuell verfügbar ist, was wir guten Gewissens auch anbieten können. Und durch die PPWR, die hoffentlich nicht mehr rückabgewickelt wird, merken wir schon, dass sich der Drive so ein bisschen geändert hat.
Spannend, weil ich erst vor wenigen Wochen mit jemandem gesprochen habe, der im Bereich Mono-PP-Blister unterwegs ist und dort gegen PVC-Alu dann letztendlich im gleichen Bereich kämpft und dort Ähnliches berichtet. Die Lösung ist eigentlich da, ist aufwendiger in der Verarbeitung auf den Maschinen beim Pharmazeuten, aber es bewegt sich nichts, weil natürlich PVC auch ein dankbares Material in der Weiterverarbeitung dann ist und ein Kostenthema. Ich höre aber auch raus, so wie es das Plastik-Bashing gibt, ist ja auch in der Verpackungsindustrie das Regulatorik-Bashing durchaus eine Disziplin, die der ein oder andere ganz gut beherrscht. Und manchmal kann ich das auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite höre ich aber auch bei Ihnen raus, eigentlich würde es an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen mehr wahrscheinlich regulatorischen Druck brauchen, um bei dem Thema voranzukommen, oder?
Ja, braucht es doch immer, oder? Ohne Druck.
Man hofft ja immer, dass
nichts.
Es ohne Druck funktioniert.
Ja,
aber
das geht nicht.
Ja. Also das heißt, Sie würden sich an dem einen oder anderen Punkt vielleicht sogar noch ein etwas entschiedeneres Handeln in diesem Bereich wünschen, was so die regulatorischen Vorgaben angeht. Weil das ist ja das, wenn man jetzt auch die Branchenverbände sich anschaut, ist der Trend in der Kommunikation ja eher nach hinten schieben, ein bisschen aufweichen, strecken, nicht ganz so streng. Die Kommunikation nach außen der Branchenverbände ist eher konträr Ihrer Position. Aber Sie sagen, naja, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir eigentlich ein bisschen mehr Druck erzeugen, damit sich was bewegt. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, ich finde, jetzt wenn wir auf die PPWR zurückkommen, ich finde einfach, die Regelung ist jetzt da. Es sollte doch mittlerweile jedem auch klar sein, was zu tun ist. Selbstverständlich kann man darüber diskutieren, ob gewisse Materialien eher unfair behandelt werden. Ja, das kann man diskutieren. Gleichzeitig denke ich mir, der Rahmen ist jetzt gesetzt. Jetzt hat man endlich die Leitplanken, um sich auf den Weg zu machen. Und die jetzt wieder wegzureißen oder kleiner zu machen, finde ich wenig hilfreich, weil ja dann diese Orientierungsphase wieder von vorn losgeht. Und ich denke, sich Gedanken zu machen, was haben wir bisher gemacht, passt es noch so, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, die ist total wichtig. Immer so weiter wie bisher, es bringt uns nicht weiter. Das ist eine kurzfristig, fühlt sich vielleicht kurzfristig gut an, aber man sollte doch gerade auch als Unternehmer, Unternehmerin doch mittel- und langfristig denken, und da gehört halt Veränderung einfach dazu.
Ich teile diese Ansicht. Und ich will deswegen die Diskussion ein Stück weit auch umlenken, weil eigentlich, was wir jetzt auch in diesem Gespräch hier am Anfang machen, wir beleuchten sozusagen die in der öffentlichen Wahrnehmung negativen Aspekte, Regulatorik, Druck, Veränderung. Und dabei hat Nachhaltigkeit ja auch ungeheuer viele positive Seiten, gerade auch wenn wir mal auf Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle gucken. Wenn Sie jetzt mal Ihr eigenes Unternehmen sich anschauen, was würden Sie denn sagen, inwiefern auch durch den hohen Fokus auf Nachhaltigkeit vielleicht auch neue Produkte, Prozesse entstanden sind, die ohne diesen Fokus auf Nachhaltigkeit nicht entstanden wären? Weil in jeder Veränderung liegt ja nicht nur ein Risiko, sondern immer auch eine inhärente Chance. Und ich finde, in der Diskussion ist die Risikofokussierung sehr, sehr stark, die Chancenfokussierung aber, ich sag mal, unterdurchschnittlich ausgeprägt, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn Sie jetzt auf Ihr Unternehmen schauen und die Entwicklung, die Sie durchgemacht haben, gibt es Beispiele, wo Sie sagen, das hätten wir so heute nicht, wenn wir nicht diesen Fokus auf Nachhaltigkeit hätten? Ob das jetzt Prozesse oder Produkte sind, spielt dabei mal keine Rolle. Mir geht es mehr so um positive Erfolgsbeispiele auch, weil es ja auch im besten Fall andere motivieren soll, vielleicht ebenso entschlossen diesen Weg einzuschlagen, wie Sie das für sich und Ihr Unternehmen getan haben.
Ja, ach, da gibt es viele Beispiele. Ich meine, Nachhaltigkeit basiert ja auf den drei Säulen Soziales, Ökologie und Ökonomie. Also das ist ja nicht nur Stromsparen. Also ich würde sagen, wir sind ja ein kleiner Mittelständler. Das Unternehmen wurde von meinem Vater gegründet. Der hat es unter anderem deshalb geschafft, das Unternehmen erfolgreich zu machen, weil er schon immer sehr sparsam war. Das ist ja eigentlich auch so typisch für einen Mittelstand, der immer gesagt hat, ja, wir fahren noch den letzten Rest von der Rolle runter. Warum sollen wir Kartonagen nicht wiederverwenden? Also es sind so Kleinigkeiten. die aber bei uns schon immer verankert waren. Und gerade durch die Zusammenarbeit mit der Agentur 2020, die uns so zu Beginn, so ein, da haben wir den Reifegrad des Unternehmens bestimmt. Und anhand eines sogenannten Reifegradmodells, das sich an den 17 SDGs orientiert. Und wir haben für uns zuerst mal definiert, welche SDGs sind denn für uns eigentlich relevant. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, waren es 6 oder 7. Und für diese 6, 7 SDGs haben wir uns dann für jedes SDG einen Fragenkatalog vorgenommen, der von der Agentur kam und der eben alle 3 Bereiche beinhaltete. Und da haben wir ganz stark begonnen zu reflektieren. Und ich weiß es noch, das sind auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wir haben mit der Agentur oder mit damals noch einem der Mitinhaber gesprochen und ich habe erzählt, ja, wir haben jetzt dann Sommerfest und bla bla bla. Dann hat er gesagt, kennst du denn schon? Ich habe da so ein White Paper zu, wie man nachhaltig Firmenfeste feiern kann. Und da damals habe ich dann noch zu ihm gesagt, sei mir nicht böse, aber wir fangen doch jetzt nicht an, noch nachhaltig ein Sommerfest zu planen. Und er hat mir dann diese Checkliste geschickt und die habe ich mir dann angeschaut. Also da geht es halt einfach darum, keine Ahnung, zu überlegen, ob es das Steak sein muss. Das sind auch wieder so Kleinigkeiten. Aber du fängst dann einfach an, auch wenn du dich am Anfang dagegen wehrst, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und es gibt bei uns Fleisch am Sommerfest, nach wie vor. Aber es sind so Kleinigkeiten, dass man dann eben denkt, ja, es stimmt, muss eigentlich jeder mit dem Auto kommen, können wir nicht einen Bus organisieren. Es sind so Dinge wie, reicht die Photovoltaik auf unserem Dach, wollen wir das noch ausbauen? Brauchen wir Wasser in Flaschen oder rechnet sich ein Sprudler vor Ort? Ja, es sind so Kleinigkeiten. Und dann gibt es eben auch die großen Themen. Und da würde ich sagen, lange Rede, jetzt schon wieder gar keinen Sinn. Wir beschäftigen uns aktuell sehr stark mit dem Thema lackierte Papiere. Unabhängig davon, ob das besser oder schlechter ist als Kunststoff, möchte ich diese Diskussion nicht starten. Aber das wäre ein Bereich gewesen, mit dem wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht beschäftigt hätten, wenn wir so weitergemacht hätten wie bisher. Dann wären das weiterhin Kunststoffverbundfolien gewesen, funktioniert ja gut, wir kennen uns aus, die Anlagen schnurren wie die Kätzchen. Wenn wir da einen Triplexverbund drauf laufen lassen, jeder kennt sich aus. Wir haben aber auch unseren Anlagenpark modernisiert und haben ganz konkret gesagt, okay, wo wird es denn wahrscheinlich in Zukunft hingehen? Was brauchen wir denn dafür? Das hätten wir auch nicht gemacht. Ja.
Jetzt, ich finde das Beispiel mit dem Sommerfest total klasse, weil es eigentlich zeigt, wie breit der Nachhaltigkeitsbegriff wirklich gedacht werden kann, wenn man es konsequent tut. Ich will da eine Frage anschließen, die ich eigentlich erst einen Ticken später gestellt hätte. Jetzt haben Sie das Thema Fleisch angesprochen. Muss denn jeder mit dem Auto kommen? Ab wann rechnet sich ein Sprudler? Das sind ja dann auch Bereiche, wo sehr schnell nachhaltiges Handeln eine Auswirkung auf die, ich sag's mal, Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter hat. Wie gelingt es denn, nach Ihrer Beobachtung, die Mitarbeiter auch auf diesen Weg mitzunehmen? Weil nach meiner Erfahrung, jeder möchte gerne Veränderung, wenn es anfängt, ihn selbst zu betreffen, geht die Bereitschaft merklich zurück. Das ist ja auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen nicht anders. Wie ist es vielleicht auch gelungen, da die Mitarbeiter mit auf den Weg zu nehmen? Und wo ist da dann auch eine Abwägung, wo man sagt, okay, in diesen Zielkonflikt mit dem Mitarbeiter gehe ich rein und in diesen, bleiben wir bei dem Beispiel Fleisch, gehe ich nicht rein, sondern lass da dann vielleicht auch den Punkt dann so stehen, weil er dann auch okay ist in der Gesamtbetrachtung. Können Sie da ein bisschen Ihre Erfahrungen schildern?
Also ersten Punkt habe ich schon genannt. Du brauchst das Commitment von oben und du brauchst eine Führungsriege, die da mitmacht. Dritter Punkt ist dann das Thema Kommunikation. Wir machen Informationsveranstaltungen zu gewissen Themen, wenn es ein größeres Thema ist, keine Ahnung, Treibhausgasbilanz oder so. Da gibt es dann eine Betriebsversammlung, um einfach das zu erklären, was haben wir gemacht, was ist das Ergebnis, warum ist uns das wichtig. Ansonsten haben wir ja Regelmeetings, wir haben Shopfloor-Meetings und da wird eigentlich dieses Thema immer mit gedacht, mit kommuniziert. Da geht es halt dann um Kleinigkeiten. Dann, was wir auch noch machen, fällt mir jetzt gerade ein, ist, dass wir immer mal wieder in loser Folge uns kurz eine halbe, dreiviertel Stunde zusammensetzen und einfach sagen, okay, mit den Themen haben wir uns beschäftigt. Oder dass wir sagen, jetzt gibt es mal noch mal eine kurze Info zur PPWR. Was wurde da jetzt beschlossen? Was machen wir draus? Und das ist halt dann eine Veranstaltung, da sitzt halt auch jemand vom Marketing genauso dabei wie dann von der Technik, sodass es einfach jeder mitbekommt. Wir haben eine Newsletter, wo das Thema Nachhaltigkeit auch immer beleuchtet wird, wo im Endeffekt jede Abteilung auch berichtet, also der Newsletter kommt vierteljährlich, was so passiert ist. Und dadurch, dass Nachhaltigkeit einfach auch in der Strategie ist, kommt es ja in jedem Bereich vor. Und ja, somit erzählen wir im Endeffekt auch Geschichten, warum wir was machen, auf welches Ziel das einzahlt, warum uns das wichtig ist. Und jetzt haben Sie ja vorher gesagt, oder mir noch, bevor die Mikros an waren, den Purpose erzählt für den Podcast. Mhm. Und ich denke, wenn du einfach kommunizierst, warum du was machst und warum dir das auch wichtig ist, dann wird es ja auch nachvollziehbar. Ne?
Absolut. Ich muss Entscheidungen halt erklären können.
Ja.
Ja, und ich glaube, der Empfänger der Entscheidung oder der Information muss auch erkennen, das ist mir ein echtes Anliegen. Und jetzt nicht etwas, was ich glaube, tun zu müssen, weil halt gerade die öffentliche Meinung in diese Richtung weht. Das führt eigentlich ganz gut zu der nächsten Frage. Welche Rolle spielt denn so eine Eigentümerstruktur eigentlich bei diesem Thema? Also hat da der familiengehaltene Mittelstand nicht eigentlich einen, ich sage mal, Vorteil gegenüber vielleicht auch größeren Unternehmen der Industrie, die natürlich in allererster Linie auch immer mal sozusagen die Eigentümerstrukturen und Erwartungen befriedigen müssen, die häufig natürlich rein wirtschaftlich orientiert sind, wenn wir ehrlich sind. Ja, die haben sich auch alle Nachhaltigkeitsziele gesetzt, aber mein Eindruck ist, im Zweifel geht das wirtschaftliche Ziel dann vielleicht auch mal vor und dann fällt vielleicht die ein oder andere Initiative dann auch hinten runter. Sehen Sie die kleinere mittelständische eigentümergehaltene Struktur hier als wirklich einen Vorteil oder sagen Sie, ja schon, aber es hat auch natürlich gewisse Nachteile, wenn man diesen Weg beschreitet in unserer Struktur?
Also ich würde gar nicht sagen, das ist ein Vorteil. Ich sehe das eigentlich als Notwendigkeit. Mhm. Ich bin der Meinung, vorher glaube ich fiel ja schon der Begriff Enkeltauglichkeit, ja. Das ist egal, wo ich sitze. Ich habe doch die Verantwortung dafür, dass ich versuche, dass es jetzt meinem Umfeld gut geht. Und dass es auch zukünftig dem direkten Umfeld gut geht, dem Umfeld, das weiter weg ist, dass wir ein Thema mit dem Klima haben, das ist so, dass die besten Jahre vorbei sind, das ist auch so, meiner Meinung nach. Und dass wir gucken müssen, dass wir das Ruder noch rumreißen, dass wir uns dazu bekennen, dass alles, was wir tun, eine Auswirkung hat und dass wir das verändern müssen, sehe ich als notwendig an und finde ich auch für große Unternehmen, die eigentlich ihren Aktionären, Aktionärinnen oder an die gebunden sind, eigentlich auch als Notwendigkeit. Nur da ist eben der Vorteil bei inhabergeführten Unternehmen, dass meine Schwester und ich ja für die Konsequenzen verantwortlich sind und dass wir uns eben auch hinstellen können und sagen, ja, so ist es und ich stehe auch für die Konsequenzen ein, ich weiß, warum ich das mache. Und ich meine, das ist ja bei den großen Unternehmen nicht der Fall. Mhm. Das ist aber auch ein Problem, finde ich.
Ja, es fehlt dann natürlich häufig an demjenigen, der wirklich da in Anführungsstrichen Verantwortung übernimmt und sich auch verantwortlich fühlt. Und bei der ganzen Diskussion rund um Nachhaltigkeit muss man sich ja auch gerade machen. Und so zu tun, als würde das alles funktionieren, indem wir alles so weitermachen wie bisher, ist natürlich eine Chimäre, die nicht stimmt. Ja, also ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel, weil es auch bei diesem Sommerfest für mich so einprägsam war. Mit der Menge an Fleischkonsum wird es ganz schwierig. Das muss man ehrlich sagen. Wir werden Ernährungsgewohnheiten, Reisegewohnheiten, Konsumgewohnheiten verändern müssen. Vielleicht nicht in der Tragweite, wie manch einer befürchtet, aber es wird Veränderungen geben müssen. Und schlechte Neuigkeiten zu überbringen, ist meine Beobachtung, fällt dem Inhaber häufig leichter wie dem angestellten Geschäftsführer, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Also sich da gerade zu machen, zu seiner Überzeugung zu stehen, ist nach meiner Beobachtung in einer Eigentümerstruktur leichter in Anführungsstrichen als jetzt in einem vielleicht Investoren gehaltenen Firmengebilde. Aber ich höre raus, Sie würden die Einschätzung teilen.
Ja, absolut. Ich teile die Einschätzung und ich denke auch, da spielt ja auch die zeitliche Komponente eine Rolle. Du bist ja dem Unternehmen ganz anders verbunden. Also jemand, der weiß, okay, da bin ich jetzt 2-3 Jahre.
Der Planungshorizont ist, ich sag mal, lebenslang jetzt überspitzt richtig gesagt.
Richtig. Und man ist ja auch regional verwurzelt. Und ich denke, man spürt einfach eine andere Verantwortung. Und diese Verantwortung, die ist zum einen eine Last und die führt aber eben auch dazu, dass man vielleicht andere Entscheidungen trifft oder ja, Dinge anders überdenkt.
Vielen Dank. In allen Veränderungsprojekten oder Transformationsthemen, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch Erfolge feiert und dass man sich auch an Erfolgen, die man hat auf so einer Reise, auch ein Stück weit hochzieht und wieder neu motiviert, weil Rückschläge gibt es wahrscheinlich immer auch genug. Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken auf die Reise, die Sie, ich sag mal, so wirklich entschlossen dann mit der Geburt der Kinder auch begonnen haben im Unternehmen, gab es Momente, Ereignisse, die Ihnen in besonderer Weise gezeigt haben, und das ist der richtige Weg? Oder braucht es das eigentlich gar nicht, weil Sie von Anfang an gesagt haben, das ist der einzige Weg, den wir gehen können? Und trotzdem gibt es Erfolgsbeispiele, wo Sie sagen, und da haben wir zum ersten Mal auch vielleicht auch mit den Mitarbeitern was teilen können, wo wir sagen, Wahnsinn, was wir erreicht haben. Also was sind so Erfolgserlebnisse, Momente, die da vielleicht auch jetzt, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also Erfolgserlebnisse, vielleicht um auf die erste Frage zu kommen, braucht es nicht zwingend, um diesen Weg weiter zu gehen, weil es so ist, wie Sie gesagt haben, das ist eine intrinsische Motivation, die dieses Erfolgserlebnis nicht unbedingt braucht. Aber es ist natürlich schön, wenn man Erfolgserlebnisse hat, das ist ja ganz klar. Und das sind eben so kleine Schritte auf dem Weg, die, ob das jetzt eine Treibhausgasbilanz ist, die du vielleicht das erste Mal fürs Unternehmen machst, dann das zweite Mal, das dritte Mal, wo du dann einfach siehst, aha, was verändert sich eigentlich, wo werden wir besser? Also einfach Dinge auch aufs sichtbar zu machen, aufs Papier zu bringen, die vorher so ein bisschen, sind wir schon nicht schlecht, so ein bisschen aus dem Bauch raus vielleicht beantwortet worden wären. Und eben da zu sehen, hey, wir sind da auf dem richtigen Weg, das zeigen die Zahlen. Das ist natürlich schön. Es ist zum anderen aber auch schön, wenn du zum Beispiel, wenn eine Idee von Mitarbeitenden kommt, wo man halt einfach sieht, hey, ja, das geht jetzt genau in die Richtung, da wären wir ja gar nicht drauf gekommen. Das ist richtig cool und dadurch sparen wir zeitliche Ressourcen, damit sparen wir Energie, damit wird ein Arbeitsplatz für Mitarbeitende vielleicht auch ergonomischer, gehört ja auch wieder dazu, soziale Komponente. Das macht dann Spaß einfach. Und es macht dann auch Spaß, wenn Kunden mitziehen und wenn die Kunden dann einfach sagen, ah cool, ich finde es klasse, ich habe die und die Idee und ich finde es richtig gut, dass sie die mit mir umsetzt, auch wenn wir wenn beide Parteien jetzt noch gar nicht wissen, wird es funktionieren, ist die Zeit und die Mühe, ist es das wert, aber wir gehen den Weg gemeinsam, wir probieren das gemeinsam aus und dadurch wächst du natürlich auch sehr stark mit deinen Partnern, Partnerinnen zusammen und das finde ich schon immer wieder sehr schön. Und was ich auch wirklich toll finde, ist einfach, man erweitert ja seinen Horizont so sehr. Man beschäftigt sich mit neuen Themen, man lernt neue Leute kennen. Ja, der alte Sums, das ist doch langweilig. Ja, also ich verstehe das gar nicht, wie man das möchte, dass immer alles gleich ist. Es ist langweilig.
Ja, ich stimme Ihnen dazu. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einen sehr großen Teil gibt, der tatsächlich an dem, wie es ist, sehr hängt und sich da deutlich schwerer tut. Und wenn es dann nicht gut erklärt ist, dann wird es natürlich ganz schwierig. In diesem Gespräch wird schon deutlich, ja, das ist wirklich DNA von Ihnen, damit natürlich auch vom Unternehmen. Sie leben das sehr, sehr glaubwürdig. Das kommt super rüber, finde ich. Und trotz allem sind Sie ja da ein Stück weit auch von äußeren Einflüssen abhängig. Jetzt haben Sie Politik schon angesprochen, da wollen wir jetzt gar nicht hingehen. Und trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass es auch externe Faktoren gibt, die einen manchmal frustriert zurücklassen. Haben Sie diese Themen oder diese Punkte auch, wo Sie dann abends heimgehen und sich denken, warum mache ich das eigentlich alles? Also ist es das am Ende wert? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man so auf das Thema Nachhaltigkeit setzt, da ist schon auch ein großes Frustrationspotenzial vorhanden, weil vielleicht Kunden nicht mitziehen, die Politik dann doch wieder die Rolle rückwärts macht an der einen oder anderen Stelle. Also offen gefragt, wie oft gehen Sie vielleicht auch abends zu diesem Thema eher frustriert nach Hause und fragen sich, Mann, oh Mann, oh Mann, wie mache ich da weiter? Oder haben Sie das gar nicht?
Doch, das habe ich schon. Aber das bezieht sich tatsächlich auf politische Entscheidungen, wo ich mir dann oft denke, mein Gott, es könnte doch relativ, ich der Laie, es wird doch so einfach gehen, bin ich wieder Bundestrainer, Fußballtrainerin. So wie alle anderen auch und sage, mein Gott, das wäre doch so einfach und warum jetzt das und das, ich verstehe es nicht. Also das sind eher so Themen, wo ich mir denke, also wie sollen wir das denn alles hinbekommen? Intern? Nein. Das sind andere Themen, wo ich mir denke, oh Gott, warum? Warum? Aber jetzt konkret auf das Thema Nachhaltigkeit, nee.
Super.
Da gehe ich nie frustriert heim. Ich weiß ja, warum wir das machen.
Ja, vielleicht eher resigniert war, also frustriert war vielleicht auch der falsche Begriff, den ich da gewählt habe. Aber ich erlebe schon auch viele Vorkämpfer in diesem Bereich, die dann, wenn sich dann auch öffentlich vielleicht dann wieder manches dreht, dann schon auch resigniert sind und dann sagen, oh, ey, wir sind so weit gekommen und jetzt rollen wir wieder irgendwie die halbe Strecke zurück. Aber ich höre raus, das ist jetzt bei Ihnen eher nicht der Fall.
Ja, also wie gesagt, bezogen auf politische Entscheidungen schon, klar. Aber das ist man ja gewohnt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das was Neues ist. Aber das würde mir jetzt eigentlich als einziges einfallen, dass ich da mal frustriert und resigniert bin, weil ich mir denke, mein Gott, jetzt waren wir doch auf einem guten Weg, jetzt wird es wieder anders.
Ja, vielen Dank. Frau Holz, ein vorsichtiger Blick auf die Uhr. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das finde ich immer ein sehr positives Zeichen in so einem Gespräch. Ich will versuchen, langsam zum Ende zu kommen. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, beziehungsweise Sie bitten, die Perspektive mal ein Stück weit zu weiten. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken, 5 bis 10 Jahre voraus, wir haben alle keine Glaskugel, wir machen das Experiment trotzdem und auf die Kunststoffbranche schauen, Kunststoffverpackungsbranche schauen. Welche Entwicklungen machen Ihnen in dieser Branche Mut? Und wo sehen Sie vielleicht auch in der Branche die größten Baustellen? Das ist natürlich eine sehr große Frage, ich weiß, aber Sie haben ja auch einen Blick auf die Branche, in der Sie sich bewegen und da interessiert mich zum Abschluss einfach noch Ihre Einschätzung. Wo läuft's gut? Wo sind wir in der Kunststoffverpackungsbranche auf dem richtigen Weg? Und wo sollten wir vielleicht als Branche dann auch noch etwas entschlossener hinschauen an der einen oder anderen Stelle?
Was läuft gut? Ich finde, kann ich jetzt nur aus unserer Warte sagen, die Zusammenarbeit mit LieferantInnen, die Offenheit dafür, Entwicklungen gemeinsam voranzutreiben, das finde ich sehr gut. Ich finde auch gut, periphere Themen wie zum Beispiel Digitalisierung von Informationen auf der Verpackung, dass es da wirklich super Ideen gibt und dass sich viel tut, dass sich viel bewegt, das finde ich gut. Bei einigen, nicht bei allen. Und ich würde sagen, was läuft nicht so gut? Es gibt vielleicht die ein oder anderen, die das Momentum noch nicht erkannt haben, wo ich mir oft denke, Mensch, langsam müsstet ihr mal in Bewegung kommen, weil sonst wird es schwierig. Was läuft nicht gut? Sich am Alten aufzuhängen und den bisherigen Status quo aufrechterhalten zu wollen, sehe ich auch nicht als zielführend. Ich glaube, dass da wäre bisschen mehr
Offenheit für Veränderung.
ja, mehr zukunftsorientiert.
Auch die Chance sehen, nicht nur das Risiko.
Ja, ja, genau.
Super. Vielen Dank. Frau Holz, ich sage jetzt vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Ich darf verraten, Sie waren am Anfang ein bisschen nervös und haben sich gefragt, habe ich denn was zu sagen? Meine Antwort nach diesen ersten 44 Minuten wäre auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mir gedacht, wer interessiert sich für den Scheiß, den ich erzähle?
Also ich tue das auf jeden Fall und ich bin optimistisch, dass ich da auch nicht der Einzige bin. Und das möchte ich schon auch jetzt zum Schluss noch spiegeln. Es wirkt auf mich wirklich unglaublich authentisch und glaubwürdig. Und ich glaube, dass das am Ende ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man wirklich überzeugt hinter einem Thema, in diesem Fall Nachhaltigkeit, steht, wenn man das erfolgreich in einem Unternehmen etablieren will. Und das ist eins dieser Learnings, die ich für mich auch heute nochmal mitnehme. Es braucht von ganz oben Entschlossenheit und Überzeugung. Und dann kann man auch viele Widerstände, die es da gibt, mit Sicherheit sehr zielführend überwinden. Und ich sage vielen, vielen Dank für dieses wirklich offene und inspirierende Gespräch, was auch mir nochmal gute neue Erkenntnisse geliefert hat. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Sie einiges aus dieser Folge mitnehmen konnten und Sie damit dann auch die Befürchtung von Frau Holz, dass das keinen interessiert, widerlegen können. Kommen Sie gerne auf mich oder Frau Holz zu, wenn hier Rückfragen sind zu dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin sicher, dass sowohl Frau Holz als auch ich im Nachgang gerne noch für Fragen zur Verfügung stehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren und ihn natürlich weiterempfehlen. Und auch eine Bewertung mit 5 Sternen im besten Fall wäre etwas, worüber ich mich sehr freuen würde. Wenn Sie kritisches Feedback zum Podcast haben, soll auch dafür natürlich Platz sein. Schreiben Sie mir gerne direkt über die Website www.insight-packaging.de, auf LinkedIn oder jederzeit per E-Mail an thomas@insight-packaging.de. Welche Erfolgsgeschichten kennen Sie, die hier erzählt werden sollten? Welches Unternehmen hat eine Herausforderung besonders gut gelöst und könnte mit seinen Erfahrungen anderen weiterhelfen? Welche Person aus der Verpackungsindustrie sollte den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts unbedingt vorgestellt werden? Ich freue mich über Ihre Vorschläge zu Themen und Gästen und ich freue mich auch hierzu über Ihre Nachrichten auf den oben genannten Kanälen. Bis zur nächsten Folge mit Barbara Holz von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine schöne Hülle.